Herr Rummig, Crailsheimer Urgestein sitzt vor mir.
Ja, nach 49 Jahren und davon fast 40 Jahren in Crailsheim, weiß ich nicht, ob man sich als Urgestein bezeichnen kann, bei den Einheimischen sicher nicht, aber mittlerweile darf ich mich auch an den Stammtisch hintrauen und mich zu den Einheimischen setzen.
Meint Ihr Name, ich sag's mal so, wer Crailsheim kennt, Merlins kennt, weiß auch Rummig. Sie sind, ich sag's mal, kein Unbekannter, um es maßlos zu untertreiben. Aber Sie haben einen interessanten Lebenslauf, haben Sie mir gerade erzählt. Wo kommen Sie oder wo waren Sie schon?
Ja, als Kind war ich in den Staaten. Bin geboren in Boston. Und habe meine ersten Lebensjahre in New York, bin ich da aufgewachsen, habe da noch die dritte Klasse besucht und bin dann 76 nach den Olympischen Spielen in Montreal, sind wir dann praktisch nach Deutschland zurückgekommen. Meine Eltern sind gebürtige Nürnberger, sind nach dem Krieg ausgewandert und haben 10 Jahre in Kanada verbracht, haben dort die kanadische Staatsbürgerschaft angenommen und mein Vater hat dann beruflich das Land gewechselt und natürlich die Familie mitgenommen. Und so hat es mich dann letztendlich nach ein bisschen Heimweh von meiner Mutter dann letztendlich auch nach Crailsheim verschlagen.
Also Crailsheim liegt ja jetzt nicht direkt in Nürnberg, so mittendrin irgendwo und trotzdem nur eine Stunde weg nach Nürnberg. Also wenn Sie jetzt große Hunger nach Nürnberger Lebkuchen verspüren würde, können Sie auch hier beim Aldi kaufen. Aber in Nürnberg oder aus Nürnberg schmeckt er halt wesentlich besser und anders.
Also ich stehe mehr auf die Bratwürste aus Nürnberg wie auf Lebkuchen. Lebkuchen ist nicht so mein Ding. Aber natürlich ist der Beruf meines Vaters war nicht so einfach in der Zeit. Er ist gelernter Kirschner, war dann auch Modedesigner und deswegen beruflich auch hier der Weg nach Crailsheim, wo es eine Stelle gab für ihn. Ihn hat es dann auch mehr in den Ausland verschlagen, die Jahre danach. Und es war nicht so weit weg von meinen Großeltern, die in ein gewisses Alter kamen.
Ja, das ist dann immer, man ist dann plötzlich, man ist dann gebunden oder beziehungsweise man bindet sich. Und selbst wenn es nur die mentale Verbindungen sind, man hat also noch Verbindungen.
Ja.
Wenn man an die Merlins denkt, denkt man automatisch auch an ihren Namen, so nach dem Motto, der ist es, der, also die, ja, wie soll ich denn sagen, der dem Basketball in Crailsheim ordentlich auf die Sprünge geholfen hat. Wie war es bei Ihnen mit dem Basketball, die erste Berührung, so nach dem Motto, boah, das ist meins, oder da gucken wir erst mal zu, was die da treiben?
Ja gut, ich sag mal, der Ursprung fängt wahrscheinlich in Amerika an. Ich bin, im Umfeld aufgewachsen, wo viele Sportarten interessant waren, wo viele Sportarten auch betrieben wurden, auch im jüngsten Alter. Also es gab keine Spezialisierung oder eine eindimensionale Orientierung, was den Sport anbelangt. Ich habe Baseball gespielt, ich habe Street Hockey gespielt, ich habe Schlittschuhlaufen gelernt. Die waren in der Schlittschuhschule. Bloß wir sind leider zu früh dann wieder nach Deutschland zurück, weil ich war erst in der zweiten Eishockeyklasse und da gab es halt noch keinen Stecken, mit dem man dann, oder einen Schläger, mit dem man dann Hockey spielen konnte. Man musste dann erstmal rückwärts laufen lernen und rückwärts fahren lernen und solche Sachen. Aber das hat mich ein bisschen geprägt. Habe dann natürlich hier in Crailsheim eine Situation vorgefunden, die für mich natürlich sehr, sehr bitter war, sportlich gesehen. Ich hatte keine Möglichkeit, hier in der US-Kaserne mit den Gleichaltrigen Baseball zu spielen, da meine Eltern keine Militärangehörige waren. Und die nächste Eishockey-Arena, die war 40 Kilometer entfernt oder 50 in Aalen. Und es war doch zu weit weg für einen Neunjährigen. Ich habe dann praktisch den traditionellen Weg dann eingeschlagen, habe mich hier dem örtlichen Fußballverein, dem TSV, dann angeschlossen in der E-Jugend. Sind dann natürlich auch gleich Bezirksmeister geworden, ein Riesending damals. Also Interesse war immer da. Ich hatte noch Kumpels in Amerika, die haben mir dann immer die Berichte geschickt vom Baseball, vom Eishockey, und die kamen natürlich erst 6 Wochen später mit der Post an, und ich habe das halt aufgesaugt und die Tabellen hoch und runter gelesen, meine Lieblingsspieler verfolgt, soweit es ging, mit der örtlichen, also mit den Tageszeitungen, die nicht immer vorhanden waren. Und mein Vater hat sogar den Militärsender noch organisiert mit einem extra Chip fürs Fernsehen, dass wir das empfangen konnten. Aber letztendlich habe ich dann doch viele Jahre Fußball gespielt, habe Bindung zum Tennis bekommen über die Boris Becker-Ära. Wir haben alles ausprobiert. Ich habe Handball ausprobiert, sogar Faustball. Also ich war einfach sportinteressiert und alle Teamsportarten haben mich einfach interessiert. Und die erste Berührung mit dem Basketball kam durch den Schulsport, wo es praktisch Pflichtfach war am Gymnasium. Unser damaliger Lehrer, der Herr Storz, natürlich hat sich auch Basketball eher autodidaktisch angeeignet, bisschen Ahnung, aber im Prinzip hatten wir keine Ahnung. Aber der Sport hat viel Spaß gemacht. Den Ball in den Korb schmeißen war interessant, es war was anderes. Es hatte einen gewissen Flair, und da hat sich eine Gruppe gebildet. Ich allein mich hinzustellen und zu sagen, ich habe den Basketball hochgebracht, so ein bisschen zu viel des Guten. Ich hatte sehr, sehr wichtige Mitstreiter, die mich über manche Jahre, also manche bis heute begleiten, manche einen großen Weg begleitet haben, manche einen Weg begleitet haben, dann kurze Pause gemacht haben und dann wieder zugestoßen sind. Ich glaube, das war einfach eine Mischung, das war ein Stück Lifestyle damals, was wir erlebt haben, und es war einfach eine gewisse Gruppendynamik, die sich da entfacht hat, und das Wichtigste war, wir hatten einfach Spaß an dieser Sportart, und es ist einfach eine affengeile Sportart.
Ja. Wir haben das vorhin im Vorgespräch gehabt, auch die Sozialisation, also im Team. Nicht gut, einer schmeißt halt den Korb, der ist halt der Torjäger dann, nicht? Aber er alleine bringt den Ball ja nicht da rein. Er braucht die Mannschaft in er sich, die ihm entweder zuspielt oder mit der er spielt, so ganz einfach. Und das ist schon, sag's mal, was Tolles, den Mannschaftssport überhaupt oder jeder Mannschaftssport braucht den Mitspieler oder die Mitspielerin, egal was es dann letztlich gesehen ist. Man muss zusammen spielen, all together now, wie das auf Neudeutsch heißt. Zu Ihrer sportlichen Laufbahn oder beziehungsweise Ihrem sportlichen Leben, sage ich jetzt mal so, schätze ich Sie als Multitalent ein. Sie haben in Amerika das Glück gehabt, oder was heißt in Amerika, amerikanische oder beziehungsweise diese Länder Sportarten zu erleben, die man hier zwar auch kennt mittlerweile, die aber nicht so ausgeprägt betätigt worden sind vielleicht wie in Amerika. Sie haben vom Eislauf gesprochen oder vom Eishockey, bis man dann dahin kommt, bis du einen Schläger kriegst, der ist nicht zum Abstützen, sondern musst erst mal lernen, wie man rückwärts läuft. Und das ist ja alles gar nicht so abwegig. Und wie gesagt, die nächste Eisbahn in Aalen, schon ein Stück weit weg. Und da haben Sie es vor der Haustür gehabt oder im Schulbereich. Wie haben Sie es erlebt, wenn jemand sportlich gut ist? Also so wie Sie, beinahe gut in allen, in allen Sportarten, die einfach Spaß machen. Ist dann der Anspruch der Schule wie läuft es dann? Der Schulsport dann anders da wie hier bei uns? Oder schaut man da dann schon so nach dem Motto, das könnte für uns was werden? Der hat Talent, der Bursche.
Na gut, ich spreche immer von der Eindimensionalität, die wir hier in Deutschland erleben. Ganz krass war das, wo ich jetzt vor 2,5 Jahren die Möglichkeit hatte, mir Basketball, Jugendbasketball in Amerika anzuschauen. Da war ich in L.A. unterwegs und da hat man einfach gesehen, also es ging nicht bloß um den Basketball dort, sondern im Prinzip um die Wertigkeit des Sports überhaupt. Das ist was ganz anderes. Hier muss ich noch entschuldigen dafür, dass man eine Nischensportart betreibt. Ja, kann man davon leben und so weiter. Und und so fort. Wir haben das gleiche Problem mit unseren Olympioniken, die, sagen wir, beim Speerwerfen Goldmedaillen gewinnen, aber praktisch Hartz-IVler sind in ihrem eigentlichen Leben und praktisch nach 2 Jahren in Vergessenheit geraten. Diese Situation haben sie nicht in Amerika. Also die Wertigkeit des Sports ist auf einer ganz anderen Ebene. Es ist im Schulsystem integriert. Die Trainer, also die bezahlten Trainer, werden von den Schulen bezahlt. Es ist ein Aushängeschild für die Schulen. Und diese Situation haben sie hier überhaupt nicht. Also hier geht es immer nur um die Grundsicherung. Was muss eine Schule leisten? Da ist Sport am allerwenigsten irgendwo im Fokus. Und das versuchen wir, sage ich mal, ein bisschen zumindest hier in Crailsheim ein bisschen zu verändern. Wir sind mit einigen Programmen sogar in den Schulen unterwegs und die werden sehr stark subventioniert, auch hier von den Merlins, dass das überhaupt stattfinden kann. Also momentan ist es so, dass wir Sport, also die Kinder begleiten im Grundschulalter in den Schulklassen. Das sind ca. 500 Kinder wöchentlich, die durch unser Programm laufen und Kontakt mit dem Basketballsport bekommen. Weil es natürlich auch Aushängeschild hier in Crailsheim ist. Davon wird nicht jeder Basketballer werden, aber zumindest kriegt er einen gewissen Impuls von außerhalb, auch einen ganz anderen Bewegungsablauf mit, wie wenn sie, sag ich mal, praktisch nur immer Fußball spielen beziehungsweise zum Turnen gehen. Wobei diese Sachen genauso wichtig sind. Heutzutage ist es natürlich sehr schwierig. Ich sehe kaum noch Kinder, die einen Purzelbaum vorwärts oder rückwärts können. Und das ist nicht unwichtig, auch für den Basketball, dass man sowas kann.
Zumindest, wenn man das Tor geworfen hat, beim Fußball kann man das ja oft erleben, dass der Saldo aus dem Stand gemacht wird. Und wenn das dann beim Basketball ähnlich wäre oder ähnlich sein könnte, wäre das eine tolle Sache, wobei man natürlich viel Platz braucht. Die Jungs, die beim Basketball dabei sein, sind
da muss ich einwerfen, so viel Zeit hat man gar nicht, um den Purzelbaum zu schlagen, weil der Gegenangriff schon wieder läuft. Mhm. Also man hat nicht Zeit, zurückzulaufen zur Mittellinie und dann mal wieder einen Anstoß zu machen und dann sich neu zu formieren und aufzurappeln, sondern wenn es hinten klingelt, dann muss man gleich vorne gucken, dass man hinten wieder, also zumindest wieder in die Defensive umschalten und gucken, dass man keine Kiste bekommt. Das ist im Eishockey ähnlich. Ist nicht ähnlich, aber beim Basketball ist es so, die Zeit bleibt nicht stehen. Ja, ist einfach eine ganz andere Dynamik. Und wie gesagt, also ich halte es für sehr wichtig, dass Kinder viele verschiedene Impulse bekommen und einfach auch Spaß dran finden, gefordert zu werden. Und das sind so Attribute, die sie bei uns wieder erleben dürfen. Also und wir begleiten das gerne.
Das Entscheidende für den Sport oder überhaupt ist, dass jemand Spaß an der Bewegung hat, so wie mit ihm trainiert wird oder so wie mit ihm umgegangen wird, spielerisch. Als Kind geht es nur spielerisch. Wird dieser Zweig abgeschnitten oder abgedrückt, dann war es das mit dem Sport für das ganze Leben.
Also spielerisch ja, Spaß ja auch. Man darf eins nicht vergessen, die Kinder möchten auch gern gefordert werden. Die wollen auch Hilfestellung bekommen, die wollen auch, sie wollen sich auch messen, sie wollen sich reiben. Und diese Gelegenheiten, die kriegen sie auf jeden Fall bei uns. Also das leisten wir und ist Teil des Programmes, dass sie solche Erlebnisse auch bekommen. Ja, also ganz, ganz wichtig, auch die Rolle eines 10. Mannes, auch die Rolle eines Bankspielers, die kann vielleicht, das ist vielleicht eine kleinere Rolle im Teamgefüge, aber es sind ganz wichtige Komponenten, um als Team Erfolg zu haben. Und auch als Persönlichkeit sich zu entwickeln. Ja.
Wir haben jetzt Musik einlegen. Es ist nicht die Musik, die Sie gerne hören. Wir haben jetzt einfache Ersatzmusik einlegen. Aber Sie haben ja was gesagt, der 10. Spieler auf der Bank. Also das ist jetzt die 10. CD auf der Bank.
Okay.
Fokus Sport, das lokale Sportmagazin auf Radio Störfunk.
Herr Rummig, ich gebe Ihnen einfach als Stichwort Amerikaner-Kaserne.
Ja, viele denken, unsere Gründung hat was damit zu tun, dass die US-Amerikaner bei uns in Crailsheim stationiert waren. Es waren knapp 2000 Militärangehörige hier in Crailsheim mit einem riesen Areal. Eigentlich im ersten Schritt hatten sie gar nichts mit unserer Entwicklung zu tun. Wir hatten im Prinzip die ersten Berührungspunkte in der Schule. Wir haben uns informiert, wir haben versucht, Videos zu organisieren von den Spielen in Amerika. Das war damals die Zeit von Larry Bird und Magic Johnson, die wahrscheinlich vielen Sportinteressierten heute noch ein Begriff ist. Michael Jordan kam ja dann hinterher. In dieser Zeit sind wir groß geworden mit dem Basketball, aber es war keine Internetzeit. Also es war wirklich eine Zeit, da gab es drei Fernsehprogramme, beziehungsweise vier. Wir hatten vier mit dem bayerischen Fernsehen und einmal im Jahr kam tatsächlich ein Basketballspiel und es war das Endspiel der NBA. Und meistens war es Lakers gegen Celtics oder Celtics gegen Sixers oder was auch immer. Das hat uns geprägt. Im Prinzip wurde die Schule, der Lehrer angespitzt, ob er uns das aufnehmen kann, weil damals hatten die Schulen die einzigen Videogeräte, damals Video 2000 von Grundig, kennt man ja noch heutzutage, also zumindest in gewissen Altersschichten. Also in so einem Umfeld sind wir groß geworden. Wir haben nicht jeden Tag nachmittags bis 5 Uhr Schule gehabt. Wir haben viel Freizeit gehabt. Wir haben uns getroffen. Wir haben uns mit dieser Sportart auseinandergesetzt. Wir haben uns eine Halle organisiert über die Stadt. Wir sind einfach reinspaziert und haben gesagt, wir hätten gerne eine Halle. Wir sind zwar kein Verein, aber wir bräuchten eine Halle, damit wir Basketball spielen können. Haben dann eine gefunden in Tiefenbach, sind da rausgefahren im Winter wie im Sommer mit Fahrrad, mit Moped oder was wir halt hatten, auch bei Minusgraden und haben einfach Spaß gehabt. Der Hausmeister damals hat nur mit dem Kopf geschüttelt, der konnte es gar nicht fassen, was wir da treiben. Und war alles egal. Also die Amis hatten damit wenig zu tun. Die Amis kamen im zweiten Schritt ein bisschen ins Spiel, damals, wo sie noch stationiert waren, hier in Crailsheim, und zwar mit ihrem Christmas Tournament. Wir haben uns dann relativ schnell gegründet. Unser erster Trainer war der Dieter Wohlfahrt, jetzt im Ruhestand, lange Zeit Lehrer hier in Ellwangen, Crailsheim und in Schwäbisch Hall. Und es war der erste richtige Experte, der in Amerika als Austauschschüler Basketball gelernt hat und das auch weiter fortgeführt hat als Spieler bei seinem Studium in Tübingen, letztendlich den bayerischen Meistertitel errungen hat und dann hier zurückgekommen ist und im Prinzip so ein bisschen das Zepter in die Hand genommen hat. Das brauchten wir auch. Wir waren ja alles Jugendliche. Aber wir waren heiß drauf zu lernen. Wir waren hungrig. Wir waren uns auch nicht zu schade, uns bei den Amis zu melden, obwohl wir wussten, ey, die sind topfit, die trainieren jeden Tag, die machen ihr PT, also Physical Training, die laufen jeden zweiten Tag ihre 5 Meilen in Kampfstiefeln und machen ihre 100 Sit-Ups und 100 Push-Ups. Also wir wussten, die sind alle körperlich topfit, da konnten wir gar nicht dagegen halten, aber wir wollten bei dem Christmas Tournament dabei sein, also bei ihrem Weihnachtsturnier. Und das haben wir dann tatsächlich geschafft, da eine Einladung zu kriegen. Und ich glaube, in den 3, 4 Turnieren, die wir mitgemacht haben, wir haben so dermaßen eine auf die Mütze gekriegt von den Amis. Da war aber immer die halbe Kaserne vor Ort. Und wenn wir mal eine gute Aktion hatten, dann haben die natürlich, die Spieler vom Gegner, ihr Fett abbekommen von der Tribüne, und zwar sofort in Echtzeit. Und wir haben es tatsächlich geschafft, nur ein Spiel zu gewinnen in der ganzen Zeit, und zwar gegen die MP. Und das waren lauter Weiße, die eigentlich eher Football spielen. Aber das haben wir dann geschafft. Nichtsdestotrotz haben wir, sag ich mal, so viel aus diesen Turnieren gezogen, einfach an physischer Härte, an Dynamik. Und das haben wir natürlich unseren deutschen Gegnern dann in der regulären Kreisliga, Bezirksliga-Runden dann deutlich spüren lassen. Also wir haben da sehr viel draus gezogen, sehr viel draus gelernt. Und dadurch kam natürlich eine Bindung auf zur Kaserne. Und letztendlich, so bitter wie es klingt oder so makaber wie es klingt, der erste Irakkrieg hatte auch einen Einfluss auf die Entwicklung der Crailsheim Merlins, nämlich der, dass die komplette Einheit aus Crailsheim in den Irakkrieg ziehen musste. Das hieß, die komplette Infrastruktur lag brach, und zwar, glaube ich, über mehrere Jahre. Wir haben dann versucht, über gewisse Stellen an diese Halle ranzukommen, diese Halle nutzen zu dürfen, also dieses US Gym, das war im Prinzip eine fast reine Basketballhalle mit Kraftraum, mit Büro, mit Sauna, also perfekt für unsere Situation. Und wir waren halt einfach ein Verein, der, sag mal, komplett limitiert war, weil der Kuchen, also der Hallenbelegung, eigentlich schon verteilt war, und zwar schon 20 Jahre vorher. Also es gab keine Entwicklung. Wir waren ein Verein, der praktisch mit dem Kopf gegen die Decke schlug und sich eigentlich expandieren wollte, weitere Jugendmannschaften stellen wollte, aber wir hatten gar keine Hallenzeiten. Also war die einzige Möglichkeit für uns, also die wir gesehen haben, die Anmietung dieser Halle. Und letztendlich haben wir es, aus welchen Gründen auch immer, hatten wir die Möglichkeit, ein bisschen Geld zu generieren mit einer Party anhand praktisch am Volksfest, konnten wir da ein bisschen Geld generieren. Und das war, sage ich mal, die Basis, dass wir eine Halle zumindest für 2 Jahre fix anmieten konnten und praktisch direkt mit dem Bundesvermögensamt auch uns einig wurden. Also das war damals eine Zeit als absolute Nischensportart in der Wallraff-Liga sozusagen, ganz unten eine Halle anzumieten. Das waren Verhältnisse, die kann man sich gar nicht vorstellen heutzutage. Aber da haben wir, sag mal, innerhalb kürzester Zeit uns von 5 Mannschaften auf 16 Mannschaften, also mit Jugendmannschaften zusammen, entwickelt, weil wir eine eigene Halle hatten, die wir 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 im Jahr nutzen konnten und innerhalb von, sagen wir mal, 5 Jahren uns entwickelt haben und praktisch durch die Ligen gerauscht sind sozusagen. Innerhalb von 4 Jahren sind wir 3-mal aufgestiegen mit der Männermannschaft und da haben wir natürlich versucht, im Jugendbereich nachzuziehen, was gar nicht so einfach war. Ja, weil klar, das waren alles Anfänger. Man muss eine Sportart entwickeln und die Chance haben wir genutzt. Und ohne diese Kasernen-Situation würden wir heute nicht da sein, wo wir sind, nämlich aktuell ein Erstliga-Absteiger zu sein. Also bei dem Titel soll es nicht bleiben, ab und zu, also irgendwann soll es wieder hochgehen. Aber letztendlich war das ein ganz entscheidender Schritt für uns, auch politischer Art und strategischer Art, uns auszurichten.
Sie haben das Stichwort schon genannt, Sie haben die Chance genutzt. Auf das kommt es drauf an. Auf den, ich sag's mal, irgendjemand, ich unterstelle es einfach Ihnen, den Weitblick zu haben, das machen wir jetzt einfach, jetzt oder nie. Und siehe da, es hat dann doch mit allen, mit allen Hindernissen dann doch funktioniert, dahin zu kommen, wo Sie heute sind. Oder Sie sind dahin gekommen, weil Sie damals, egal wer dran war oder wer geschoben und gemacht hat, einfach riskiert haben.
Richtig. No risk, no fun.
Genau.
Wir haben Situationen gesehen, die hat niemand außer uns selber gesehen. Wir waren eine Gruppe, die, sagen wir, in dem Bereich sehr homogen war, die zusammengehalten hat. Also nochmals, ohne die vielen Mitstreiter aus allen Bereichen hätten wir, sagen wir, diesen Weg nie beschreiten können. Aber das macht natürlich, das ist unser Selbstverständnis heutzutage. Manche legen das als Arroganz aus, aber wir sind einen gewissen Weg gegangen, wir sind auch ins Risiko gegangen. Wir wussten, oh, da können wir ganz schön auf die Schnauze fallen. Sind auch zwischendurch mal auf die Schnauze gefallen, haben uns auch wieder aufgerichtet, aber letztendlich sind wir froh, dass wir es gemacht haben. Und letztendlich hatten wir auch, sag mal, unseren unserem Nachwuchs das auch mitgeteilt. Also unsere U16-Bundesligamannschaft, die jetzt davon profitiert, was vor 20 Jahren gesät wurde, profitiert davon. Ja, die spielen in einer tollen Trainingshalle. Ja, dass natürlich die Bedürfnisse wachsen, dass die Situation sich entwickelt, dass die Nöte sich anders entwickeln, damit man oben bleibt. Also wir sind sehr weit oben, wir sind in sehr dünner Luft unterwegs, ohne Sauerstoffmaske, also bildlich gesprochen. Aber wichtig war, dass dieser Weg damals so eingeläutet wurde. Ansonsten würden wir hier, sag ich mal, einer von vielen Freizeitvereinen sein, die, sag ich mal, sich zum Spaß ein-, zweimal die Woche trifft und vielleicht 4 Trainingseinheiten in der Woche.
Sie dürfen auch eins nicht vergessen, also das ist natürlich positiv zu sehen. Mhm. Crailsheim ist eine relativ kleine Stadt. Crailsheim ist eine Kleinstadt, in der gibt es vieles, was es auch in der Großstadt gibt, nur etwas kleiner. Und trotzdem hatten Sie eine Vision, so nach dem Motto, der hat einen Vogel oder der hat sie nicht mehr, alle beieinander. Und Sie sind dieser Vision gefolgt und siehe da, es hat dann doch funktioniert. Gegen den Neid, ich sag's mal einfach so, den Neid, den muss man sich so hart verdienen. Und wenn mancher Neider wüsste, was man alles tun muss, damit man dranbleibt oder damit es einfach so kommt, der würde am Ende vielleicht noch bedauern.
Ja, also es ist richtig. Ja, also wir sind einen gewissen Weg gegangen. Und also ich würde keine Minute missen wollen, also auch von schlechten Erlebnissen, die wir da auch hatten und Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Und wir hatten Erfahrungen gesammelt auf allen Ebenen, kommunaler, politischer, auch sportpolitischer Ebene. Also wir sehen uns eigentlich auch als Motor für die Region. Und eins darf man nicht vergessen. Also Sie fragen mich oder haben mich da auch in der Pause gefragt, ja, was hält uns eigentlich hier, ja, in der Kleinstadt? Ich sage einfach, also wir leben in einer Region, die sehr gesund ist. Also eigentlich, sag mal, von den Rahmenbedingungen her perfekt ist. Es gibt viele Argumente dafür, dass man hier in Crailsheim leben möchte und gern lebt. Ich lebe gern hier, ich habe vieles erlebt. Ich bin auch mal weg gewesen zwischendurch. Ich habe keine Ambitionen, nach Amerika zu gehen. Also hier kann ich über die Straße laufen und habe viele Bekannte, treffe viele. Hier sind die Schulen in Laufweite um die Halle rum. Also auch für Familien mit Kindern ist es eigentlich eine perfekte Situation. Wirtschaftlich geht es uns jetzt nicht unbedingt schlecht. Und wenn man diese ganzen Faktoren zusammenzählt, dann spreche ich nicht von einer Kleinstadt, sondern ich spreche von einer sehr potenten Region, die vieles zu bieten hat und die in dem einen oder anderen Bereich vielleicht noch wachgeküsst werden muss. Also man muss sie nicht kleiner machen, wie man ist. Das haben wir auch gelernt. Aber Visionen in dem Sinn, damals vor 20 Jahren, hatte ich nicht die Vision, irgendwann erste Liga zu spielen. Ja, ich hatte die Vision, sage ich mal, den nächsten Schritt zu machen, also uns verbessern zu wollen, also unsere Situation zu verbessern. Und wenn man das will, dann passieren auch die nächsten Schritte automatisch. Und das ist in der Wirtschaft genauso und auch über die Kontakte, die wir haben, auch die Gespräche, die wir führen. Ich würde sagen, es ist ein ähnlicher Weg, den wir gegangen sind, wie viele Familienunternehmen, die klein angefangen haben und sich zu einer gewissen Größe entwickelt haben und mittlerweile doch eine Duftmarke setzen.
Mittlerweile Global Players sind.
Mittlerweile Global Players sind, ja.
Fokus Sport, das lokale Sportmagazin auf Radio Störfunk.
So, jetzt haben wir diese Wahnsinnsmusik gehört. Die interessante Gespräche, ich meine, das weiß jeder von den Zuhörer oder Zuhörerinnen, finden natürlich dann statt, wenn die Mikrofone zu sind. Aber trotzdem, Motivation haben Sie jetzt genannt. Es gab einen Mensch in Ihrem Leben, der hat Sie wahnsinnig motiviert.
Na gut, es gab mehrere Menschen, die mich sehr motiviert haben. Damals, wo wir angefangen haben, wir waren die absoluten Outsider. Also im Prinzip, keiner hat verstanden, was wir eigentlich da machen. Wir gründen einen Verein oder gründen eine Abteilung und ja, da gab es zwei Erlebnisse, die kann ich vielleicht benennen. Also in dem, wo wir uns da gegründet haben, wir waren da kaum 18 geworden und dann war ich schon Abteilungsleiter. Mein bester Kumpel war stellvertretender Abteilungsleiter. Unser Schulkamerad war der Kassierer mit 18,5 und so weiter. Und sind dann praktisch als 19. Abteilung des TSV Crailsheim praktisch an den Start gegangen und wurde dann auch eingetragen im Vereinsregister. Und ein Erlebnis war sicherlich der, wo mich mein damaliger Jugendtrainer so mitgeteilt hat, dass das sowieso nichts wird. Das habe ich immer noch im Kopf und in Erinnerung. Das hat sicherlich für eine gewisse Motivation gesorgt, doch zu zeigen, dass es was werden kann. Allerdings, dass es sowas wird, konnte ich mir damals auch nicht ausmalen. Im Prinzip ging es eigentlich nur darum, dass wir Spaß haben wollten. Das zweite Erlebnis war unser damaliger Vereinsvorstand. Ist mittlerweile gestorben, war in einem gewissen Alter unterwegs, sehr netter Mensch, aber er hat uns halt immer mit den Volleyballern verwechselt. Und wir haben ihn halt immer am Marktplatz getroffen in Crailsheim und dann hat er uns immer gefragt, na Martin, wie geht's euch Volleyballern so? Und das war, sag ich mal, so ein Punkt, wo wir gesagt haben, hey Mensch, das kann doch nicht sein, wir brauchen hier Alleinstellungsmerkmal. Es kann doch nicht sein, dass wir mit den Volleyballern verglichen werden. Wobei Volleyball auch eine interessante Sportart ist, aber wir wollten uns doch da ein bisschen abheben davon. Und aus diesen Erlebnissen heraus kam es zur Entstehung des Namens Merlins. Oder Merlins, also des Zauberers oder Alchemisten, der, was bewegen kann, was Magisches hat. Und dann haben wir gesagt, Mensch, das passt doch zu uns. Lass uns die Schiene fahren und Merlins soll die Identifikation mit dem Basketball hier in Crailsheim im Hohenloher Raum werden. Und wir haben das dann praktisch zur Marke entwickelt. Also die zwei Sachen sind mir da in sehr guter Erinnerung, damals 86 oder 87 in der Zeit.
Ist natürlich, der Name Merlins ist natürlich ein Name wie, da muss man im Prinzip nichts mehr dazu zu sagen. Also der Name selbst ist schon Magie.
Richtig.
Um das geht's.
Also wir haben es noch nicht studiert gehabt, BWL, aber wir haben im Prinzip alle Tools schon angewandt, die man dort im Studium lernt.
Ja, gut.
Mit 18.
Okay. Aber es gibt manchmal Dinge, ich sag's mal so, da ist man seiner Zeit einfach voraus, ohne dass man das natürlich weiß oder dass man das gefördert hat, so nach dem Motto, oh, das machen wir schon eine ganze Zeit lang so. Nee. Ach, und so weiter. Gut, kommen wir nochmal auf diese Mannschaft, die erste Mannschaft zurück, also beziehungsweise die Jungs, die ganz vorne sind, was hat's mit denen alle auf sich? Die kommen ja von überall her. Oder sind die nur aus dem amerikanischen Festland, sage ich jetzt mal, geboren oder hergekommen?
Na ja, gut, also wir sprechen jetzt hier gerade über die jüngste Zeit. Wir haben zwei bewegte Jahre in der ersten Liga hinter uns. Wir sind mit einem blauen Auge rausgegangen, wirtschaftlich gesehen. Also wir haben da nicht Schiffbruch erlitten, wie man vermeintlich hätte denken können, dass es so hätte laufen können. Wir haben, unser Umkreis erweitert. Wir hatten Trainingslager bei Roter Stern Belgrad. Wir waren in Finnland zum Trainingslager. Wir haben uns auch europäisch ein bisschen umgesehen. Wir hatten einen ukrainischen Nationalspieler hier im ersten Jahr in der ersten Liga. Im zweiten Jahr hatten wir einen litauischen Spieler da. Also wir haben da einfach sind da neue Wege gegangen. Haben jetzt mit einem finnischen Trainer sind wir auch einen europäischen Weg gegangen. weil wir einfach auf einer, also in sehr dünner Luft unterwegs sind und wir, sage ich mal, nicht unbedingt immer nur drauf gucken können, was ist jetzt regional oder lokal hier. Manchmal kommen wir da auch einfach an Grenzen. Es ist auch eine Frage des Lebensweges. Also Trainer zu sein in der Sportart Basketball, das ist ein ganz großes Commitment, also ein ganz großes Zugeständnis an sich selber, an seine Familie. Und da muss man auch die richtigen Leute haben. Und die richtigen Leute, die finde ich jetzt nicht unbedingt ums Eck in Matzenbach oder in Satteldorf, sondern da müssen wir, sage ich mal, auf Erst- oder Zweitligaebene nicht global, aber zumindest europäisch schon sehr weit gucken. Ja, vor allem, wenn sage ich mal, deutsche Lösungen vielleicht nicht gerade vor einem stehen und sagen und hier winken und sagen, nimmt mich doch bitte. Also wir haben einen gewissen Anspruch an die Arbeitsabläufe, an das Wissen, an die Erfahrung. Und dementsprechend haben wir jetzt auch eine national, international ausgerichtete erste Herrenmannschaft, die hier den Bundesliga-Standort Crailsheim oder Region Hohenlohe vertritt. Und das bestmöglichst. Und man muss aber auch eins wissen, also für uns als Verein unheimlich wichtig, eine natürlich erfolgreiche, sportlich erfolgreiche Mannschaft zu haben, weil ohne diesen Motor, ohne dieses Vehikel, erste Liga, könnten wir uns gar nicht so entwickeln, wie wir das momentan machen. Und wo sag mal, viele Ressourcen auch in dem Bereich Infrastruktur bzw. Nachwuchsförderung laufen. Also wir haben eine unglaubliche Entwicklung. Wir haben 4 hauptamtliche Trainer momentan im Jugendbereich. Ich glaube, das ist eine absolute Ausnahmeerscheinung in der ganzen Region Hohenlohe. Und das ist uns wichtig. Und das schaffen wir aber nur, wenn wir, sag ich mal, auf nationaler Ebene möglichst weit uns oben platzieren. Es muss nicht immer erste Liga sein. Es wäre wünschenswert, wenn wir wieder in die erste Liga kommen. Es wäre wünschenswert, eine noch bessere Unterstützung aus dem Wirtschaftsraum Hohenlohe zu erfahren. Aber wir wissen auch, dass das Schritt für Schritt gehen muss. Manchmal geht es ein bisschen zu langsam. Die Erfahrung haben wir jetzt auch gemacht in den 2 Jahren erste Liga. Wir konnten dem nicht ganz gerecht werden, aber als Verein haben wir uns unheimlich entwickelt. Und diese Erfahrung möchte ich nicht missen, weil wir würden sonst nicht dastehen, wo wir jetzt stehen, also heute. Ja, und wir haben uns damals gesagt gehabt, nach 15 Jahren Zweitliga-Zugehörigkeit, wenn wir hochgehen, ist eigentlich der Abstieg schon vorprogrammiert. Das hört sich makaber an, aber man muss auch Realist sein. Als kleiner Standort mit den Voraussetzungen war das Ritt auf der Rasierklinge. Den haben wir überstanden. Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen. Wir haben uns als Verein weiterentwickelt. Und vieles hängt natürlich mit dem Erfolg bzw. Misserfolg deiner Aushängemannschaft zusammen. Und das muss allen bewusst sein. Also ein Chase Griffin, der als bester Werfer in der zweiten Liga gilt, ein Tuukka Koti, der Rekordnationalspieler der Finnen ist, der sogar Starter ist in Finnland. Seine 4 Starter-Kollegen, die spielen alle in der zweithöchsten, zweitstärksten Liga der Welt in Spanien. Und Tuukka ist bei uns in Crailsheim. Und das macht mich schon sehr stolz. Solche Leute hier in unsere Region zu bringen, also auch bewegen zu können, sich für das Programm Crailsheim zu entscheiden.
Ich würde Sie jetzt als ein Haus mit einem Haus vergleichen wollen. Sie sind sehr breit aufgestellt, haben ein sehr gutes Fundament. Der gesamte Rohbau ist abgeschlossen, die Fenster sind dicht, das Dach ist dicht. Trotzdem muss danach geguckt werden, dass auch alles so bleibt oder dass sich vielleicht noch jemand findet, der die Rosen im Vorgarten bezahlt, optisch darzustellen. Das ist schon eine Faszination zu erleben, wie aus einer Mannschaft oder 3, 5 Freunde, wir spielen gern Basketball, ich will nicht von einem Imperium sprechen, aber es ist schon eine breit aufgestellte, wirklich wahr gewordene Vision. Wenn Ihnen jemand vor 20 Jahren gesagt hätte, dass Sie mal hier, also nicht bei mir im Studio, sondern dass Sie hier sind, also lebt auch nicht, da wollen wir überhaupt nicht hin. Trotzdem liegt die Faszination für mich darin, Sie sind Schritt für Schritt gegangen. Sie haben also sind nicht gleich in den Weitsprung verfallen, was meistens ja in die Hecke geht, aber Sie sind so realistisch, dass ich sage, es geht nur Schritt für Schritt. Gut, auch für die negativen Eindrücke, die wir so unterwegs hatten, gehört auch zu uns, aber jetzt wissen wir schon, dass wir wieder uns weiterentwickelt haben und dass es dann einfach auch weitergeht.
Ich denke einfach, wir haben die Gelegenheiten, die es für uns gab, einfach, wir haben es einfach wahrgenommen. Also wir haben es wahrgenommen und die Chancen genutzt, die sich uns angeboten haben. Und also das ist das Elementare. Wie Sie gesagt haben, vor 20 Jahren hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich jetzt, sage ich mal, diese Situation vorfinde, wie es jetzt momentan ist. Aber wir denken eigentlich gar nicht drüber nach, wie die Situation jetzt ist, sondern wir denken drüber nach, wie wir diese jetzige Situation verbessern können. Und ich glaube, das ist das Elementare. Also ein Spieler muss hungrig sein. Also ein Spieler, der sich weiterentwickeln will, der muss sich der Situation stellen und muss sagen, ich will besser werden. Ja, und im Prinzip diese Vorgabe hab ich eigentlich auch für den Verein oder sehe ich also auch wichtig an für den Verein, dass er hungrig bleibt. Ja, dass er jetzt, sag ich mal, nicht sich auf den Rosen ausruht oder wie man das so schön sagt, sondern einfach weiterarbeitet. Und in guten wie auch in schlechten Zeiten. Also ab und zu wird es eine Talsohle geben, aber ich sehe uns in unserem Lebenszyklusverein noch lang nicht am Ende. Ja. Und da kommt noch was.
Ja. Für mich die Faszination, was Sie vorhin erzählt haben, Sie sind dann zu den Amerikanern, als die noch in der Kaserne waren und haben da wir spielen mal gegen die. Das heißt, Sie haben sich an den Besten gemessen oder an den Besten, von den Besten gelernt oder informiert.
Sagen wir mal, wir haben von Besseren gelernt, den nächsten Schritt zu machen.
Genau, und haben aber trotzdem im Spiel, ich komme jetzt auf das Spiel zurück, von den Amis dann ordentlich, ich will jetzt sagen, auf die Mütze gekriegt,
doch,
aber sie haben
richtig
Lehrgeld.
Eine verblättert bekommen.
Ja, so nach dem Motto, was war denn das jetzt? Aber sie haben diesen Schritt vollzogen und sie haben das einfach gemacht und kam ihnen ja dann zugute, wie sie dann mit Eingeborenen wieder gespielt haben oder Einheimischen und dann haben wir denen eins auf die Mütze gegeben, wo es lang geht.
Klar.
Das ist, für mich ist so das erste ist die Vision, Schritt für Schritt und dann von den Besten zu lernen. Gucke, was machen die anderen? Oder beziehungsweise warum sind die da, wo sie sind? Das ist so man muss dranbleiben, man muss lernen. Man muss neugierig sein und man muss lernen, seinen eigenen Stil, was weiß ich, zu verbessern oder zumindest mal in Bewegung zu halten.
Man muss lernen, aber man darf eins nicht vergessen. Wir haben mittlerweile ein eigenes Selbstverständnis entwickelt. Und das ist sehr viel wert. Und das ist so eine Sache. Auf den Weg nach oben hatten wir dieses Selbstverständnis noch nicht. Also diese eigene Philosophie, die haben wir uns erarbeitet. Also über diese jahrelange Erfahrung, die Erfahrung, die wir jetzt hatten, hat sie das einfach eingeprägt. Und wir ticken so, wie wir ticken. Ja? Und das ist einfach der Weg, den wir gegangen sind, der prägt uns. Und manche finden es sonderbar, manche verstehen uns manchmal nicht. Warum machen sie jetzt gerade das so? Warum geben sie da Geld aus? Das bringt doch gar nichts und so weiter. Aber letztendlich ist es so, wir dürfen eine Sache elementar nicht vergessen. Wir haben alle diese Sportart angefangen, also zumindest ich und meine Mitstreiter, weil wir Spaß dran hatten. Und wenn dieser Spaß verloren geht, dann geht vieles andere auch kaputt. Und zwischendrin hatten wir solche Phasen, wo das grenzwertig war, wo wir, sagen wir mal, einen gewissen Weg gegangen sind, wo es sehr, sehr steinig war, beziehungsweise sehr anstrengend war, wo wir auch, sagen wir mal, diesen Spaßfaktor für uns ein bisschen verloren haben. Aber letztendlich haben wir die Kurve gekriegt und der Erfolg kam auch mit dieser Einstellung. Und das darf man nicht vergessen. Also trotz aller Depressionen, die wir vielleicht auch erlitten haben oder was auch immer. Also wir haben die Kurve bekommen.
Sie haben ein ganz entscheidendes Wort gesagt. Das heißt wir. Nicht ich oder Karl-Heinz Müller und ich, sondern wir. Mhm. Und wenn eine, egal welche Formation das letztlich gesehen ist, ob das auf dem Fußball, ob das auf dem Sportfeld ist oder auch vielleicht in einer Firma, wenn das Wort wir aus der Seele kommt, ja, dann ist das das Beste, was einer solchen, ja, Vision oder einer solchen Idee vorstehen kann.
Also gibt es einen guten Spruch im Englischen, there's no I im Team. Also in dem Wort Team gibt es kein I, also für ich oder I. Und da ist was Wahres dran.
Das bringt einfach weiter. Wir sind fast am Ende mit unserer Sendung. Jetzt kommt die obligatorische Frage, wenn ich die gute Fee wäre und Sie hätten einen Wunsch frei, Herr Romig, was würden Sie sich wünschen?
Der größte Wunsch für mich, also jetzt bezogen auf die Merlins, ist ganz klar die Infrastruktur, eine Spielhalle und die entsprechenden notwendigen Trainingszeiten, die man benötigt, um, sage ich mal, in der deutschen Spitze mitzuhalten, also auf Top-Level, zweite Liga beziehungsweise Erstliga. Ebene. Und das wäre mein größter Wunsch, weil ohne Infrastruktur werden wir diesen nächsten Schritt nicht so schnell einläuten können oder überhaupt gehen können.
Also meine Fee, das haben Sie schon gemerkt, ist eine arme Fee. Normalerweise gibt es ja immer drei Wünsche da, ne? Aber die können wir nicht erfüllen. Naja. Aber dieser eine Wunsch, der wird in Erfüllung gehen.
Tja, man muss nur fest dran glauben.
Genau um das geht's. Weihnachten kommt auch jedes Jahr wieder. Ne? Warum soll das nicht funktionieren?